Starke Kinder brauchen starke Eltern. Der Podcast, der dich einlädt zu wachsen, damit dein Kind wachsen kann.
Mut ist nicht immer ein Brüllen. Manchmal ist Mut die leise Stimme am Ende des Tages, die sagt, ich werde es morgen wieder versuchen.
Wir hatten, soweit ich weiß, in einer der letzten Folgen haben wir über Resilienz gesprochen, und das Thema Resilienz ist gerade bei mir so auf dem Tisch, was vielleicht auch mich selber ein bisschen betrifft, aber eben auch viele meiner Kinder, die ich hier unterrichte, fällt mir auf, die sind, glaube ich, nicht so resilient, wie man es vielleicht sein sollte. Und deswegen habe ich mir nochmal dazu Gedanken gemacht, habe mir mal die 7 Säulen der Resilienz rausgesucht. Und da gehen wir jetzt einfach nochmal tiefer drauf ein, A, was diese 7 Säulen sind und B, wie man die sich selber erarbeiten kann oder was man dafür machen kann, damit man an diesen Stellen stärker und resilienter wird. Und vielleicht mit Ideen, wie wir das für die Kinder umsetzen können. Das wäre so mein Plan. Jo?
Jawohl, gut, fangen wir an.
Also, lasst uns dann doch nochmal definieren, was ist Resilienz? Liebe Nadja.
Ja, Resilienz bedeutet, das ist die psychische Widerstandskraft. Oder man sagt auch das Immunsystem unserer Seele.
Genau. Dann erzähle ich einfach mal die 7 Säulen der Resilienz, die ich gefunden habe. Nummer 1 ist Optimismus. Nummer 2 Akzeptanz. Nummer 3 Lösungsorientierung. Nummer 4 die Opferrolle verlassen. Nummer 5 Verantwortung übernehmen. Nummer 6 die Netzwerkorientierung. Und Nummer 7 die Zukunftsplanung. Und meine Frage, die ich dazu habe, sind diese einzelnen Zahlen von 1 bis 7, hat es einen Sinn, dass die so aufgelistet sind, oder sind alle gleich wichtig?
Also ich würde sagen, es sind alle gleich wichtig. Ob die Reihenfolge jetzt entscheidend ist, das weiß ich nicht. Vielleicht muss das auch jeder so ein bisschen für sich selber beantworten. Ich denke, da gibt es halt auch kein richtig und kein falsch, aber ich könnte mir vorstellen, dass die erste Säule, also der Optimismus, schon so eine Grundlage ist für alles, was dann so danach kommen könnte. Aber das ist nur so meine eigene Meinung und meine eigene Interpretation dazu.
Aber von den 7 Punkten, hast du da einen, der für dich besonders kräftig und wirksam in deinem Leben ist, wo du sagst, das wäre deine tatsächlich Nummer 1?
Ja, also der Optimismus auf jeden Fall und die Lösungsorientierung. Also ich versuche immer eine Lösung zu finden oder einen Kompromiss irgendwie zu finden. Das wären so meine Top 2, glaube ich.
Da mache ich mit, bei mir auch. Ja. Gut, dann steigen wir in den Optimismus ein.
Sehr gerne.
Was ist eigentlich Optimismus?
Ja, Optimismus. Also natürlich dieses positive Denken.
Ja.
Humor kommt da so ein bisschen für mich, spielt da mit rein. Und was habe ich vielleicht auch so für ein Lebensmotto? Ja, bin ich so generell eingestellt? Bin ich ein positiv denkender Mensch?
Ja.
Da spielen mit Sicherheit auch positive Glaubenssätze eine Rolle oder... Ja, welche Kindheitsprägungen haben wir so erfahren? Wie ist unser Charakter ausgebildet? Also das sind, denke ich mal, viele Faktoren, die da mit reinspielen.
Ja, ich habe mir mal die Glaubenssätze aufgeschrieben, damit ich die nicht vergesse, weil ich finde, die sind wirklich, wirklich wichtig. Und wenn man sich da mal so ein bisschen beobachtet, selbst der positivste Mensch, ja, auch der geht, glaube ich, nicht immer sehr gut mit sich um und hat auch negative Glaubenssätze oder Glaubenssätze, die eigentlich beschwichtigend als motivierend wirken, mit Sicherheit. Allein schon der Satz, mein Gott, bin ich doof, was habe ich denn da wieder gemacht, ist ja eigentlich ein gängiger Glaubenssatz,
ja,
oder?
Ja, das sollte man vorsichtig sein, weil unsere Gedanken Ja, die sind immer da und unser Unterbewusstsein steuert uns. Und wenn wir immer sagen, oh, das ist ja blöd oder ich kann nichts oder ich krieg das nicht hin, dann glauben wir das wirklich tatsächlich irgendwann, dass wir doof sind, dass wir es nicht hinkriegen oder nicht schaffen. Und ich glaube, das spielt vielleicht auch in deiner Tätigkeit eine Rolle.
Ja.
Wenn du mit Kindern arbeitest, die Lernschwierigkeiten haben und wenn die natürlich diesen Glaubenssatz haben, ich schaffe das sowieso nicht, ich bin zu
Ja.
blöd für Mathe, weil das mal irgendjemand zu denen gesagt
Ja.
hat, das hat sich so eingeprägt und diese negativen Glaubenssätze dann ja zu lösen, das ist echt harte Arbeit und die dann loszulassen, das ja, erfordert schon ein bisschen Fingerspitzengefühl von den Eltern oder halt auch von den Personen, die die Kinder betreuen.
Aber tatsächlich reicht es manchmal schon aus, ein kleines Wörtchen vielleicht wegzulassen oder hinzuzufügen. Bei dem Glaubenssatz, was ja viele Kinder, die wirklich bei mir sind, sagen, ja, ich kann das nicht. Damit geht's los. Noch nicht mal eigentlich dem, was davor liegt, eine Chance geben, noch nicht mal überhaupt geguckt, was weiß ich denn zu diesem Thema? Die sagen dann, ich kann das nicht. Und dann, was da wirklich hilft, zu sagen einfach, nein, nein, du kannst das noch nicht. Das kleine
Genau.
Wörtchen noch an der Stelle dreht das Ganze um. Und damit können die wirklich gut arbeiten, ne? Und dann guckt man eben, was braucht es, damit wir aus dem Ich kann das noch nicht, das noch und das nicht eliminieren, damit das kommt, ich kann das. Weil ich glaube, direkt zu sagen, ich kann das, ist auch schwierig zu glauben, wenn ich eigentlich mich ziemlich lost fühle mit dem, was ich da machen soll. Dann darf man schon ehrlich sein, ich kann es halt im Moment nicht. Aber es gibt Wege.
Also
Ja.
realistisch zu bleiben. Also ich glaube, das ist auch eine Stärke. Auch spielt vielleicht auch bei der Resilienz eine große Rolle,
Ja.
dass ich wirklich auch realistisch bleibe, mich nicht zu schlecht mache, aber auch nicht überheblich bin und sage, ja, ich kann das alles. Und letztendlich kann man es dann doch nicht. Also das wäre vielleicht für mich jetzt auch noch mal so ein Punkt,
Ich habe
realistisch zu bleiben.
hab in der Recherche ja so ein schönes PDF gefunden, wo mir diese einzelnen sieben Säulen schön erklärt sind, auch mit schönen Beispielen dazu. Das werden wir dann in der Folge auch verlinken. Das schadet bestimmt nicht. Und die, ich kann ja gerne mal vorlesen, weil die haben da wirklich schöne Sachen drin. Also resiliente Menschen nehmen verstärkt positive Aspekte einer Situation wahr. Sie verfügen über ein positives Selbstbild, das es ihnen auch im Zusammenhang mit Misserfolgen und Schicksalsschlägen ermöglicht, langfristig eine Haltung der Selbstwirksamkeit einzunehmen. Sie werten Niederlagen als vorübergehend punktuelle Rückschläge, die nur auf einen besonderen Fall beschränkt und damit einmalig sind. Das Wort Niederlagen ist Herausforderung, oder? Weil Niederlage klingt schon sehr, da geht ja eigentlich nichts mehr. Weil Niederlage kommt es nicht vielleicht auch von niederlegen und wenn ich am Boden liege,
Ja, das
dann.
ist so hoffnungslos.
Ja, genau. Ja, eben.
Und ich denke, Herausforderungen trifft es eigentlich viel besser, weil
Ja.
Herausforderungen, klar, man verbindet erstmal was Negatives mit dem Wort, aber es gibt ja auch positive Herausforderungen, wo ich mich vielleicht drüber freue, wo ich
Ja.
wachsen kann, wo ich mutig sein kann, über meine Angst, über meinen Schatten springen
Ja,
kann.
genau.
Und ich glaube, das Wort Herausforderung passt da viel besser als Niederlage, weil Niederlage ist eigentlich Deadline. Also ja, da kommt
Ja.
ja nichts mehr danach.
Ich streiche das Wort Niederlage hier durch und schreibe eine Herausforderung hin für uns. So. Was steht hier noch? Resiliente Menschen erwarten, dass sie bei Herausforderungen in absehbarer oder dass sie Herausforderungen in absehbarer Zeit bewältigen können. Setzt ja dann auch voraus, dass ich mir einen Plan entwickle, dass ich eine Strategie entwickle, dass ich eine Idee habe, wie ich vielleicht das Problem, die Herausforderung lösen könnte, oder? Schon,
Ja,
ne? Ja.
doch, würde ich auch so sagen.
Sie betrachten eine schwierige Situation als Herausforderung, da kommt unser Wort, die von Ihnen besondere Anstrengungen verlangt. Aber Anstrengungen haben Sie hier in Gänsefüßchen gesetzt. Na klar, manchmal muss man sich erstmal mühen und ein bisschen quälen, manchmal auch, um irgendwo hinzukommen. Und Der Punkt, der jetzt kommt, den finde ich wirklich besonders schön. Resiliente Menschen haben ein Bewusstsein eigener Stärken und setzen diese Stärken ein. Und das ist genau, glaube ich, die Schnittstelle, wo ich bei meinen Kindern, die hier zu mir kommen, ansetze. Wir gucken, was sie können, wir gucken, was sie mitbringen, wir gucken bei den Hobbys, was dahinter für Stärken stecken, weil das ist ja nicht einfach nur, ich gehe Fußball spielen, sondern das ist ja viel, viel mehr an positiven Eigenschaften, außer den Ball zu treffen und das Tor zu befördern. Aber auch das ist ja Reaktionsfähigkeit, Schnelligkeit, vorausschauendes Denken und. Das ist ja so viel, was ihnen gar nicht bewusst ist. Und genau, das ist mein Ansatz eigentlich, ja. Erlebst du das im Kindergarten auch?
Also ich erlebe es tatsächlich, dass es einige Kinder gibt, die eben nicht resilient sind. Und da gucke ich wirklich auch, ja, bedürfnisorientiert. Ja, wo kann ich das Kind jetzt noch fördern? Wo kann ich die Stärken fördern? Wo sind seine Ressourcen? Und das ist vielleicht auch der Corona-Krise ein bisschen geschuldet, weil das war ja wirklich eine Krise, das war ja mehr als nur eine Herausforderung, würde ich jetzt so sagen. Und ja, das dahingehend wirklich die Kinder stark zu machen, stark für den Übergang in die Schule, aber auch stark für ihr Leben. Und das ist ja auch so mein Thema, starke Kinder brauchen starke Eltern und auch starke Erzieher, also starke Erwachsene.
Ja, ja eben. Ja. Kennst du, warst du dir schon immer deiner Stärken bewusst? Unbewusst bewusst vielleicht?
Nee, also ich hatte auch ein mangelndes Selbstbewusstsein. Hab auch immer so auf meine Fehler geguckt und war meiner Stärken nicht bewusst. Das habe ich so in den letzten Jahren gelernt. Vielleicht auch durch die Weiterbildung und Ausbildung, die ich gemacht habe. Ich habe mich ja auch sehr intensiv mit den Themen Psychologie beschäftigt. Unter anderem auch Resilienz ist ja auch einer meiner Herzensthemen. Glaubenssätze und was da alles so eine Rolle spielt.
Ja.
Und da habe ich ganz, ganz viel auch für mich selbst rausgefunden und gelernt. Und das jetzt zu wissen, tut einfach gut, wo man seine Stärken hat und wo kann ich noch weiter wachsen und werden. Und ja, das ist alles so ein Prozess.
Ja. Natürlich, es ist immer ein Prozess, oder?
Ja.
Die Stärken stärken. Oder aus zu gucken, was aus einer Schwäche das umzudrehen. Weil manchmal ist ja eine Schwäche eigentlich gar keine Schwäche, sondern durchaus eine Eigenschaft, die ja einen Menschen sehr wertvoll macht.
Ja, wir definieren das dann so. Oder das ist halt dann auch unsere Interpretation.
Ja, genau. Ja,
wenn wir jetzt ein Kind zum Beispiel haben, was extrem bewegungsfreudig ist, dann stempeln wir das gleich ab. Ja, der ist hyperaktiv oder ein Kind, was sehr schüchtern ist und beobachtend ist, das ist dann irgendwie verhaltensauffällig, weil es nichts sagt oder nichts macht. Also wir sehen eigentlich ganz oft erstmal die Schwächen. Und das ist nicht nur bei uns so, das ist auch bei den Mitmenschen so. Und das wäre auch mal so spannend, sich selber da mal zu reflektieren. Ja, wie sehe ich mich und wie sehe ich denn eigentlich andere? Und ja, das ist so schade eigentlich, dass man immer so auf die negativen Sachen guckt und weniger auf die Ressourcen.
Ja, aber ich glaube, dass wir, das ist vermutlich, ich weiß es nicht, aber wenn ich ja jemanden sehe und dann sage dieses oder jenes und der ist eben hyperaktiv, dann ist es ja wieder auch meine Bewertung, ne? Was ich anstatt, ja, also ich krieg's ja mit, ich habe an der Schule, wo ich bin, Siebentklässler, mitten in der Pubertät.
Wow.
Wenn ich gucke, wie alle gucken, also alle in dem Fall, jetzt muss ich verallgemeine ich mal, aber wenn ich mal so gucke, wie die Menschen, die Kinder in der Regel erleben und mit den Erfahrungen, die sie da gemacht haben, dann würde ich da auch sehen, da sitzen da 7 oder 8 Querschläger, ja, die nur am Stören sind, die keine Ahnung, kein Benehmen haben, die gar nichts arbeiten wollen, die faul sind, die keinen Bock auf nichts haben, ja, so. Und ich glaube, das ist, und so kommen die in der Regel auch rein und so präsentieren die sich auch. Weil das haben sie halt, das haben die Kinder gelernt. Und die normale Reaktion wäre dann vielleicht auch sagen, ja, dann schmeiße ich dich halt aus dem Unterricht raus, keine Ahnung was, wie auch immer, pipapo. Aber das ist sehr lustig, weil, ja, natürlich habe ich auch so eine Impulse. Natürlich denke ich auch, denke so, boah, was ist das für eine Horde? Warum? Aber ich habe gelernt, dahinter zu gucken. Ne? Und das ist dann ja viel, viel spannender, wenn man eigentlich sieht, nee, eigentlich bist du nur ein ganz unsicheres Mäuschen. Eigentlich möchtest du, glaube ich, auch nur für das wahrgenommen werden, wer du eigentlich bist. Und du bist nicht derjenige, der hier poltert. Bist du nicht. Und es dauert dann, ist immer sehr spannend. Und die Gruppe, um die es geht, die habe ich jetzt wirklich versucht. Ich habe wirklich versucht, ein halbes Jahr mit denen zu arbeiten, gefühlt. Oder ein Schul, keine Ahnung. Wir haben nicht viel inhaltlich geschafft. Wir haben ja nur am Beziehungsaufbau gearbeitet. Und jetzt vor den Sommerferien, glaube ich, nachdem ich die Gruppe umgestellt habe und halbiert habe, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir anfangen könnten zu arbeiten. Jetzt kommen die Sommerferien, verdammt. Aber es ist so spannend, dann doch auch zu sehen, wie die sich dann, weißt du, wie die
Und ich finde
so.
ja, also das ist so
Ja,
meine, ja,
sich entspannen.
ja, meine, mein Gedanke dazu ist, ich bin so ein, ja, Bindungs- und Beziehungsmensch, Vertreter. Also ich bin ja der Meinung, dass die Bindung und Beziehungsarbeit erstmal die grundlegendste ist und die wichtigste. Und oftmals, wenn uns Kinder, ich sage es jetzt mal so böse, nerven, hat
Ja.
das nicht immer oder viel weniger mit dem Kind zu tun, sondern mit uns selbst. Ne?
Ja.
Sich da mal zu fragen, ja, woran liegt es denn jetzt, dass mich das Kind
Ja.
nervt? Was triggert mich denn jetzt
Ja.
an dem Verhalten? Und wenn man das erlangt hat, diese Reflexion, diese
Ja.
Eigenreflexion, dann versteht man auch irgendwann das Kind viel besser. Und
Ja.
wenn man dann noch gewaltfreie Kommunikation anwendet, dann kommt man da, kann man auch echt eine gute Beziehung zu den Kindern aufbauen und automatisch hat man ja auch die Autorität, also ich sag mal die positive Autorität. Autorität wird ja auch immer mit Negativität
Ja.
verbunden. Und ja, das ist so der Grundstein.
Ja, das stimmt. Und diese Gruppe, das sind so die Kinder eigentlich tatsächlich, weshalb ich ja auch hier auf der Welt vielleicht auch bin. Genau die, weil die werden nämlich in der Regel nicht gesehen. Und da, das ist dann so meine Herzensaufgabe, denen zu zeigen, dass sie mehr sind als das, was man ihnen die ganzen Jahre irgendwie gespiegelt hat, vorgelebt hat. Weil das ist das Problem der Erwachsenen, was die ausbaden müssen, weil die häufig und ach, das ist spannend. So, warte mal, ich habe den zweiten Zettel geblättert. Akzeptanz. Und ich glaube, das passt eigentlich ganz gut, weil den Menschen so zu nehmen, wie er ist, erst einmal.
Ja, und auch die Gefühle ja, zu zeigen und auch erstmal
Ja.
so anzunehmen und das vielleicht auch zu benennen bei Kindern. Ich sehe jetzt bei den Jugendlichen zum Beispiel, ihr habt keinen Bock. Ne? Also das auch zu
Ja.
benennen, das schafft ja schon eine Beziehung, weil die merken, oh, guck mal, die hat das gesehen, dass wir genervt sind. Ne? Oder was braucht ihr denn jetzt gerade? Was können wir denn tun, damit ihr euch wohlfühlt? Natürlich werden die jetzt nicht die Antworten geben, die man erwartet.
Nö, wir
Aber
wollen nach Hause.
man
So.
schafft Vertrauen. Man schafft
Ja.
erstmal so ein Vertrauensverhältnis.
Ja.
Ne?
Auch Situationen annehmen, dass sie so sind, wie sie sind. Also wenn es mir jetzt nicht gut geht heute, warum auch immer, dass ich mich dafür nicht geißele und schlecht mache und noch mehr beschimpfe, warum es mir denn nicht gut ist, sondern dass es so ist, wie es ist. Das ist etwas, was ich tatsächlich gelernt habe jetzt in dem letzten Jahr, es anzunehmen, dass es Tage gibt, da kann ich nicht so, wie ich gerne möchte. Oder ich kann grundsätzlich nicht mehr so, wie ich vielleicht vor einem Jahr noch hätte gekonnt. Und ich glaube, das ist ja ein großer Schritt, den man da gehen darf, das anzunehmen, zu akzeptieren und sich das auch zugestehen, glaube, das entlastet eigentlich ziemlich viel, ne? Oder? Wie siehst du das?
Ja, zu akzeptieren, das ist auch ein schwieriger Prozess. Aber also das wende ich jetzt hier so in meinen Coachings auch an. Es gibt immer so drei Möglichkeiten im Leben. Also entweder ich mag eine Sache Ne? Also ich bin damit fein. Oder frage mich, wenn ich sie nicht mag, kann ich die selbst verändern? Kann ich da was auf den Weg bringen? Und oder ich verlasse die Situation. Ne? Also dieses klassische, das hast du bestimmt auch schon gehört, love it, change it or leave it. Das sind immer die drei Möglichkeiten, die ich habe. Ne? Und dann fällt und steht auch alles mit der Entscheidung, die ich treffe. Ne? Akzeptiere ich das jetzt, so wie es ist? Verändere ich es? Und wenn ich es nicht verändern kann, okay, dann muss ich meine Konsequenzen ziehen. Und dann entscheide ich mich halt zwischen diesen drei Möglichkeiten.
Genau, und die schreiben hier auch, resiliente Menschen verfügen über gute Unterscheidungsfähigkeit darüber, was in den eigenen Einflussbereich fällt und was nicht. Akzeptanz bedeutet also anzunehmen, was ich nicht beeinflussen oder ändern kann. Da steht hier noch, resiliente Menschen lassen nicht änderbare Situationen und dazugehörige Emotionen zu. Ach so, dass ich mir gestatte, das jetzt blöd zu finden, die Situation, wie sie ist, dass es okay ist, dass mich das jetzt ärgert, dass es okay ist, dass mich das Verhalten XY auf die Palme bringt.
Genau, das hat ja wieder auch was mit den Gefühlen zu tun, die man zeigt, ne?
Erkennen an, dass sie eine, oh Gott, erkennen an, dass sie eine Situation zu einer bestimmten Zeit nicht auflösen können. Oh, das musste ich auch lernen in der Arbeit hier. Dass bestimmte Dinge nicht sofort gelöst werden sollten, vor allen Dingen auch, weil auf beiden Seiten die Gefühle durchdrehen, die Bedürfnisse verletzt sind oder was auch immer da ist. Und dann muss man auch das aushalten können, nicht jetzt, gerne später. Also Emotionen steht hier, also Emotionen haben mit der Akzeptanz viel zu tun, stellen sich ihren Emotionen, indem sie sie zulassen und nicht unterdrücken. Und ich glaube, das ist wieder so ein Punkt, der auch gut bei den Kindern, wo man gut bei den Kindern auch anfangen kann, weil wein jetzt nicht, sei stark, ne? Auch hier wieder solche Sätze, die ja eigentlich unsere Kinder relativ früh von uns Eltern mitbekommen. Und dann eben nicht mehr weinen, weil wer weint, zeigt ja Schwäche und Schwachsein ist doof. Und wie soll man denn dann akzeptieren oder annehmen, dass man einfach, dass die Situation einfach für mich traurig und doof ist, wenn der andere sagt, nein, ist doch gar nicht so. Auch schwierig, ne? Resiliente Menschen sorgen gut für sich und suchen sich bei Bedarf einen Schutzraum, beziehungsweise sie nehmen eigenen Schutz in Anspruch. Was könnte denn so ein Schutzraum sein? Hast du da eine Idee?
Ich glaube, das ist so das soziale Netzwerk auch, ne? Also die Familie, Freunde, anvertraute Menschen, das würde ich jetzt so als Schutzraum sehen.
Oder vielleicht sich einfach auch mal dann das Recht rauszunehmen, ich gehe jetzt mal eine Stunde um den Block, jetzt lasst ihr mich mal ganz kurz in Ruhe.
Ja, auch so diese Zeit für mich, genau. Um
Und ich.
wieder zur Ruhe zu kommen, um abzuschalten. Das dann auch einzufordern, das ist ja eigentlich Stärke, zu sagen, so, ich merke, ich bin gerade gestresst. Ich brauche jetzt mal 5 Minuten für mich. Ich gehe jetzt mal kurz ans Fenster oder wie auch immer. Das ist ja auch Stärke, das zu erkennen.
Und ich glaube, das ist eher dann der Punkt auch, wo die Eltern mit Vorbild vorangehen dürfen. Für uns Eltern ist das eigentlich eine wichtige Sache, da auch erstmal zu erkennen, an welcher Stelle geht es denn an, wo brauche ich die Pause, ne? Weil das musste ich für mich jetzt halt dann auch lernen zu sagen, nein, es geht heute nicht mehr, was auch immer ihr von mir wollt, mein Kopf kann nicht, ich kann nur noch explodieren, wenn ihr jetzt weiter auf mich und sich überhaupt Zeit für sich zu nehmen und sich um sich selbst zu kümmern, das glaube ich geht im Alltag unter. Zumindest bei den Müttern vielleicht noch häufiger als bei den Vätern. Man möge mich korrigieren, aber ich glaube.
Ja, also diese Selbstfürsorge und diese Achtsamkeit im Familienalltag, ist immer sehr schwer umzusetzen. Natürlich, das hört sich super an und diese Tipps und klar, man kann das im Alltag irgendwie einbauen und kleine Momente schaffen, aber die Realität, es sieht einfach anders aus. Und
Ja.
ich glaube, viele Eltern haben auch dann vielleicht keinen Nerv mehr zu sagen, ich gehe jetzt eine Runde spazieren oder joggen oder was auch immer. Die sind froh, wenn sie dann abends am Sofa sitzen und ihre Ruhe haben. Ne? Also
Ja.
sich dann auch wieder aufzuraffen, dann was für sich zu tun. In dem Moment ist es vielleicht das, was ihnen gut tut, am Sofa zu liegen.
Ja. Und ich glaube, auch das an dann wieder für sich selber zu akzeptieren. Also, ich glaube, es ist immer so wirklich einfach gesagt, was man alles machen kann. Aber schlussendlich, die Kunst ist es ja, das in den Alltag zu integrieren. Und also, ich könnte abends nicht mehr zum Sport gehen. Ich habe einen großen Respekt vor denen, die arbeiten gehen, die Familie, aber die trotzdem das irgendwie noch hinbekommen, abends regelmäßig zum Sport zu gehen oder dieses oder jenes zu machen. Keine Ahnung, ich krieg's nicht hin. Also, wie kann ich in meinem Alltag den Freiraum schaffen? Und ich weiß nicht, ich glaube, das alleine für sich herauszufinden, ist schwierig, glaube ich, weil man ja schon immer wieder dann so in der Schleife festhängt. Die Frage ist, wer kann mir dabei helfen, vielleicht mein Leben so zu sortieren, dass es zu mir passt, dass keiner zu kurz kommt, aber ich für mich eben Gewinn habe, um mehr Zeit zu haben. Das ist spannend.
Ja, also da könnte ich ja jemanden empfehlen, ne? Eine Familienberaterin, eine
Ja.
Coachin zum Beispiel,
Aber
die
ich meine,
da.
wie findet man denn ich weiß es nicht. Ich meine, gut, wenn man dich kennen wir jetzt, also dich können wir auf, es ist unser Podcast, wir können uns hier bewerben, wie wir wollen. Das ist super. Also, ja, aber wenn ich jemanden konkret weiß, okay. Aber gut, wenn ich in meinem eigenen Schlamassel festhänge, werde ich vermutlich das auch nicht sehen und dann auch gar nicht vermissen, oder?
Nee, also da hat man sich auch dran gewöhnt und man weiß es ja auch gar nicht, dass es anders oder besser geht, weil man da einfach gefangen ist in seinen Routinen. Erst wenn man wirklich merkt, oh, mir geht's richtig schlecht oder man merkt, irgendwas stimmt mit mir nicht, dann fängt man erst an, drüber
Ja.
nachzudenken und dann holt man sich meistens auch erst Hilfe. Und ja, und das dauert natürlich dann schon lange und ist dann schon eine intensive Betreuung, um dann wirklich dann wieder so ein bisschen Grund reinzukriegen, wenn es einem jetzt wirklich richtig schlecht geht.
Also ich weiß, hier in Berlin gibt es viele auch so Familienzentren, wo auch viele Angebote, ist auch schön, Angebote für Mütter, für Väter, für wen auch immer gemacht werden. Das wäre ja eigentlich eine gute Anlaufstelle, so als erster Gedanke, oder?
Ja.
Sich zu überwinden dann, also wenn man vielleicht das schon gemerkt, irgendwas funktioniert nicht, es muss was anders werden, dass man dann den Schritt auch wagt, ne? Ich glaube, das ist schon auch eine, ist das, hast du da die Erfahrung gemacht, dass die Leute da länger für brauchen, diesen Schritt zu gehen, weil es unangenehm ist, weil, keine Ahnung, sie damit auch wieder Fehler verbinden, die sie angeblich machen?
Ja, also das ist unterschiedlich. Es gibt Eltern oder Familien, die sind total offen dafür und kommen auch gleich, wenn irgendwas nicht
Ja.
so läuft und holen sich da schnell Hilfe und stehen auch dazu. Und andere scheuen sich halt, weil sie sich vielleicht auch schämen oder
Ja.
sich keine Fehler eingestehen wollen oder das soll halt auch keiner mitkriegen, wenn man Hilfe braucht. Und ich glaube, man zieht sich viel aus dem Internet und vielleicht über
Ja.
Instagram, aber so dann wirklich den Schritt zu wagen und sich zu outen, das machen die wenigsten. Und wir kennen es ja von uns selbst auch. Wir machen ja erstmal viel mit uns selbst aus, bevor wir dann sagen, okay,
Ja.
vielleicht brauche ich wirklich Hilfe, vielleicht brauche ich wirklich jemanden, der mich begleitet. Das ist ja ganz normal.
Ja, gut, ich glaube, da bin ich mittlerweile, jetzt, heute, glaube ich, dauert es nicht mehr so lange, bis ich mir Hilfe hole, wenn ich glaube, ich brauche Hilfe. So, jetzt bin ich nämlich am Überlegen. Der Punkt 3, die Lösungsorientierung. Da steht ganz, 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 ganz viel. Aber Lösungsorientierung ist ja, ich könnte ja auch Lösungsorientierung heißen, glaube ich. Das könnte ja mein zweiter Name sein. Weil ich glaube, was ich wirklich besonders gut kann für jede scheinbar noch so verworrene Situation, eine Lösungsidee zu finden. Ich glaube, das ist wirklich etwas, was ich besonders gut kann. Solange ich nicht in meinem eigenen Kosmos hier festhänge, für andere klappt das immer besonders gut. Genau. Und resiliente Menschen verfügen über die Haltung, Probleme in Möglichkeiten und Chancen zu verwandeln. Sie lenken eigene Energie darauf, erwünschte Ergebnisse zu erzielen, Ressourcen zu aktivieren, Verbesserungen zu schaffen, beziehungsweise neue und kreative Lösungen zu erzielen. Ja, sie suchen nicht nach dem Schuldigen. Ich muss mal kurz gucken,
Ist
ob das
das
mit.
so?
Ich überlege, warte mal, ich muss das mal kurz abgleichen. Ich würde behaupten, der Impuls, irgendjemand auch gerne mal Schuld in die Schuhe zu schieben, ist natürlich immer da.
Ja.
Aber.
Wer hat die Spülmaschine nicht ausgeräumt? Wer hat vergessen, den Müll rauszubringen?
Ja, wir hatten ein gesprungenes Glas. Und dieses gesprungene Glas kam in den Abwasch. Ich wusch dieses Glas ab und danach war das Glas kaputt und meine Hand kaputt.
Oh.
So, gut, ich habe in der Situation tatsächlich nicht geschimpft. Ich habe die Situation so genommen, wie sie ist. Es tat nicht weh, alles gut. Aber wer war es? Ich würde ja am liebsten sagen, die anderen war es, aber es kann auch ich gewesen sein, also von daher.
Ist natürlich auch
Ja.
immer einfach zu sagen, die
Ja.
anderen waren es, ne? Das ist ja so typisch, auch bei Kindern. Keine Ahnung, bei Kleinigkeiten. Wer hat das und das? Ich war es nicht.
Nein.
Nein, der war das.
Ja.
Ich habe damit nichts zu tun.
Ja. Aber ich glaube, das haben wir, das kriegen wir sozusagen mit der Muttermilch mit. Das ist drin in uns, oder?
Ja, natürlich. Keiner
Ja.
stellt sich hin und sagt, ja, ich
Natürlich,
bin
ich war's.
schuld.
Nee. Schutzfunktion, was ja auch wichtig ist. Aber zumindest, wenn man vielleicht merkt, man war es doch, dann
Kann
kann man ja
man's zugeben, ja.
einräumen. Was haben wir hier noch? Also, wir suchen nicht nach dem Schuldigen. Gut. Resiliente Menschen wertschätzen auch kleine Schritte in Richtung Lösung. Ja. Bauen Achtsamkeit für eigene Gefühle und Grenzen auf. Oh ja, das ist, glaube ich, auch etwas, was man lernen darf, ne,
Ja,
im Leben.
Achtsamkeit.
Ja.
Mein Lieblingsthema.
Zweites Thema. Großes Thema. Ja.
Ja.
Ja. Ja, wieder wahrnehmen, ne? Was macht es mit mir? Warum ist es so? Verfügen über die Fähigkeit, zwischen Kummer und positiven Gefühlen hin und her zu wechseln und damit über eine hohe Flexibilität im Umgang mit eigenen Gefühlen. Ja.
Gar nicht so einfach, ne, mit der eigenen Gefühlswelt.
Aber weißt du,
Manchmal.
wie wirklich, wie spannend das ist, weil da habe ich wirklich in den letzten Jahren, glaube auch das Coaching, was ich gemacht habe, da ging es sehr darum, um die Bedürfnisse auch zu unterscheiden. Was sind meine Bedürfnisse? Und weil bei mir Bedürfnisse nicht erfüllt sind, triggern mich eben Verhaltensweisen von anderen Menschen, bei denen wiederum vermutlich irgendetwas nicht erfüllt ist, was den sauer sein lässt oder zu Handlungen und so weiter. Und ich glaube, da habe ich wirklich, wirklich viel gelernt. Was war, glaube ich, so eigentlich die Quintessenz dieses Coachings? Und das war super. Jetzt so rückwirkend betrachtet, zahlt sich das aus. Wenn ich überlege auf Arbeit, da gibt es Momente, da bin ich sauer. Berechtigt oder nicht berechtigt, egal, sei jetzt mal dahingestellt. Meine Gefühle sind so, wie sie sind. Aber eben, dass ich das, also so verstehe ich diesen Satz, dass ich dann eben nicht im nächsten Moment den nächsten voll maule, nur weil ich gerade, dass ich das differenzieren kann, oder?
Ja, also als Erwachsener wäre es gut, wenn man seine Gefühle im Griff hat und dass man auch nicht den anderen für seine Gefühle verantwortlich macht. Ne? Also
Ja.
wenn ich schlecht drauf bin, dann kann ich nicht jemand anderes dafür verantwortlich machen, weil das beginnt in mir selbst. Und außer ich wurde jetzt natürlich schlecht behandelt oder beschimpft oder wie auch immer. Aber für meine Gefühlswelt bin ich verantwortlich in erster Linie.